Wir sind im Hebräerbrief, Hebräerbrief Kapitel 13, und wir werden versuchen, heute den Hebräerbrief abzuschließen. Wenn ihr zurückdenkt an eure Schulzeit, könnt ihr euch erinnern, wer der Klassendepp war bei euch? Na, meistens gibt es so einen, der weiß nicht, vielleicht so ein bisschen schusseliger ist oder bummeliger oder sonst irgendwas. Und eigentlich ist es traurig, ne? Aber auf dem die anderen dann so ein bisschen rumhacken und hat so ein bisschen die Außenseiterrolle. Könnt ihr euch daran erinnern, wer das war? Na, wenn nicht, müsst ihr vielleicht ein bisschen überlegen, ob ihr es vielleicht selber wart. Aber so ist eigentlich keine schöne Sache, ne? War das schon mal Außenseiter? Vielleicht beim Sport? Eine Sportart, die du nicht gut kannst und alle anderen sind besser, und wenn die Mannschaften gewählt werden, dann bist du, naja, der Letzte, den man nehmen muss, den man nicht wählt, sondern der halt übrig bleibt. Oder vielleicht intellektuellen Außenseiter, wo du irgendwo eingeladen bist und eine Runde von Leuten, die alle irgendwo da oben sind, dir weit überlegen sind und sich über Dinge unterhalten, wo du nur Bahnhof verstehst und dir irgendwie so als fünftes Rad am Wagen vorkommst. Oder vielleicht ist es in der Schule oder mit den Freunden, wenn du der bist, der nicht mitraucht oder nicht mitsauft. Manchmal braucht es nur so kleine Dinge eigentlich, um so ein bisschen daneben zu stehen. Kann in Gemeinden passieren. Ich erinnere mich, ich war mal eingeladen bei einem Arbeitskollegen, waren ganz liebe Leute, so einer sehr konservativen Brüdergemeinde, und ich hatte keine Ahnung und ich kam da in der Lederjacke und in Jeans und die waren alle im Anzug und Krawatte und kam mir da ein bisschen unwohl dabei vor. Aber vielleicht ist es auf der Arbeit, wenn du anders denkst oder Dinge anders tust als andere. Und eine Außenseiterrolle, wie fühlt man sich dabei? Eher unwohl, oder? Das ist was wir nicht wirklich so gern haben, was wir lieber vermeiden. Aber als Christen in unserer postchristlichen, relativistischen Gesellschaft, da schwimmen wir gegen den Strom. Wenn du jemand bist, der an die Existenz Gottes glaubt und der dazu steht, dass es eine absolute Wahrheit gibt, dass es einen Weg gibt und der ist Jesus, und dass du Moralvorstellungen hast, dann haben wir die wunderbare Verheißung in der Bibel: für alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, die werden Verfolgung erleiden. Wir werden eine gewisse Außenseiterrolle haben, manchmal zumindest. Ich hoffe nicht, weil wir irgendwie komisch sind, sondern einfach, weil wir Jesus nachfolgen. Manchmal werden die Leute uns belächeln, vielleicht sogar auslachen, uns lächerlich machen. Manchmal werden wir angefeindet werden. Ich erinnere mich in meiner Studienzeit, dass ich in der Sozialpsychologie-Vorlesung saß mit lauter Leuten, die Marx ganz toll fanden. Und dann saß ich da als Christ und habe die Dinge völlig anders gesehen. Es war eine fast aggressive Stimmung da, als ich die Dinge von biblischer Seite mal beleuchtet habe und einfach Dinge anders gesehen habe. Ich erinnere mich bei einem Job mal, so einem Ferienjob mal, wo es wirklich schwierig war, weil ich ehrlich arbeiten wollte und nicht schon eine Stunde vorher aufhören wollte vor Feierabend wie die anderen, und wurde fast gemobbt von den Arbeitskollegen. Ich habe gesagt, ich habe 8 Stunden versprochen, ich werde für 8 Stunden bezahlt, ich bin Christ, ich arbeite für Gott. Das kam nicht so gut an. Steht manchmal außen vor. Oder denkt im größeren Rahmen, Politiker, EU, der Italiener Buttiglione, der hat den Job als EU-Kommissar nicht bekommen, weil er gesagt hat, ich bin Christ, ich bin gegen Abtreibung und ich stehe dazu. plötzlich stand er im Abseits. Oder denkt an das Christiwell, wo Menschen angefeindet werden, schlicht und einfach, weil sie Zeugnis geben wollen, dass Gott sie geheilt hat von Homosexualität, dass Gott ihr Leben verändert hat. Wird sogar politisch angefeindet. Ich denke, das wird immer stärker werden. Je mehr sich unsere Kultur von dem christlichen Erbe eigentlich, von den christlichen Wurzeln entfernt. Menschen, die absolute Wahrheit haben, die absolute Moralvorstellungen haben, werden immer weniger wohlgelitten werden. Letztes Mal, als wir auf der Straße waren, vor 2 Wochen am Samstag, haben wir auch relativ viel Ablehnung erfahren. Wir hatten so 2 ganz gute Gespräche, aber im Großen und Ganzen war es mal so ein Vormittag, wo viele Leute gesagt haben, nee, das interessiert mich nicht, nee, darüber will ich nicht mit dir reden, habe keine Zeit. Wisst, derzeit findet die größte Christenverfolgung aller Zeiten statt. Vor allem in kommunistischen Ländern wie Nordkorea oder China oder in den islamischen Ländern wie in Ägypten. Man muss nur in den Nachrichten gucken, wo die Christen verfolgt werden. Iran, Irak, Sudan, Pakistan. Wo Christen nicht Redefreiheit haben und nicht Versammlungsfreiheit haben. Manchmal nicht mal eine Bibel bei sich haben dürfen. Wo Christen wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden und verhaftet werden und eingesperrt werden und gefoltert und hingerichtet und gekreuzigt. Was wir in Deutschland für Jesus erdulden müssen, ist wirklich ziemlich lächerlich. Eigentlich im Vergleich dazu, was Geschwister in der Welt durchmachen für ihn. Aber es ist eine Tatsache, jeder, der zu Jesus steht, jeder, der nach Jesu Wort lebt, der wird ein gewisses Maß an Ablehnung erfahren. Ob uns das recht ist oder nicht. Ihr wisst es, oder? Ihr kennt es. In einem oder im anderen Maß. Wenn dir das nie passiert, dann musst du dich persönlich wahrscheinlich fragen, wie ist mein Zeugnis für Jesus? Stehe ich wirklich zu ihm? Lebe ich wirklich mit ihm? Als Christen schwimmen wir gegen den Strom, schwimmen gegen den Mainstream dieser Welt. So wie die hebräischen Christen in ihrer prächristlichen Gesellschaft, in der Frühzeit der Gemeinde Jesu, als sie erst von den Juden verfolgt wurden und dann später auch von den Römern. Als sie, die sie als Juden Jesus, ihren Messias angenommen haben, ausgegrenzt wurden und abgelehnt wurden von der Mehrheit der Juden, die Jesus als Messias abgelehnt haben. Und so oft ist es die organisierte Religiosität, die die Christen verfolgen. Diese Empfänger des Briefes waren Außenseiter in ihrer Gesellschaft. Ausgestoßene aus ihrer früheren Religionsgemeinschaft. Die waren außen vor in ihrer Familie. Sind abgelehnt worden. Hatten einen hohen Preis bezahlt. Und ihr wisst, der ganze Hebräerbrief ist eigentlich eine Ermutigung, zu Jesus zu stehen, an ihm festzuhalten, egal was, trotz allem. Schlüsselvers in diesem Buch ist der Vers 13, hier im Kapitel 13. Deshalb lasst uns zu ihm, zu Jesus hinausgehen, außerhalb des Lagers, damit ist die jüdische Religion gemeint, außerhalb des Mainstreams, und seine Schmach tragen. Das letzte Mal haben wir über die wunderbare Gnade Gottes gesprochen, die wir in Jesus Christus haben. Und hey, Menschen, die aus Gnade leben, die sind Religiösen immer ein Dorn im Auge. Und Menschen, die von Gottes Gnade berührt sind, die leben anders als der Mainstream dieser Welt. Sind immer manipulierbar durch Schuld und Angst und ein schlechtes Gewissen. Haben eine Autorität, die höher ist als die dieser Welt, sind frei von diesen menschengemachten Zwängen, sind befreit zu lieben und zu geben und zu vergeben und zu segnen und selber gnädig zu sein. Und wenn man so lebt, wirklich als Christ, als Nachfolger Jesu lebt, dann macht man sich nicht immer unbedingt populär. Dann ist es manchmal überführend für die, die anders leben. Und so diese Menschen hier, die waren ausgesetzt der Verfolgung durch den religiösen Mainstream, wurden ausgestoßen aus den Synagogen, ausgestoßen von dem Gottesdienst, von dem Tempel. Und das war für die Juden damals alles. Das war das Zentrum der alttestamentlichen Religion. Und wir können uns sehr gut vorstellen, dass Menschen ihnen gesagt haben, Juden ihnen gesagt haben, hey, ihr, die euch jetzt zu Jesus bekehrt habt, ihr habt keinen Zugang zu Gottes Tempel, zu Gottes Altar. Altar spricht immer von Opfer. Und laut ihrem Verständnis war das der Zugang zu Gott. Hey, ihr seid abgeschnitten von Gott. Hey, wir haben unsere Opfertiere und wir gehen mit dem Opfertier in unseren Tempel und da wird das Opfer geopfert für unsere Schuld und es wird geschlachtet und die Sünde wird vorübergehend bedeckt durch dieses Opfer und dann ein Teil von diesem Opfertier wird für Gott verbrannt und einen anderen Teil bekommen die Priester zur Versorgung. Und zumindest beim Gemeinschaftsopfer ist es so, dass der Anbetende auch einen Teil bekommt und er darf dann mit Gott sozusagen essen. Und hey, wir sind die, wir können zu Gott kommen und wir können uns irgendwie bei Gott annehmbar machen und zumindest kurzfristig Gemeinschaft mit ihm haben. Aber hey, ihr Christen, die euch zu Jesus bekehrt habt, ihr seid Loser. Ihr habt keinen Tempel mehr, ihr habt keinen Altar. Hey, wenn ihr nicht zu uns zurückkommt, dann seid ihr hier wirklich verloren. Und ich glaube, der Autor beantwortet hier jetzt solche Einwände. Und er sagt, das Gegenteil ist der Fall. In Vers 10, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Das ist das Bundeszelt gemeint damit, ein Bild für die alttestamentliche Religion. Wir haben einen Altar, wir haben einen Altar und wir haben einen Altar, sprich ein Opfer, an dem oder von dem, die keinen Nutzen haben, die an der alttestamentlichen Religion oder irgendeiner Religion festhalten. Spricht von Jesu Kreuz hier. Opfer im Alten Testament, Altar. Im Alten Testament, das sind immer Bilder für ihn und dem, was er für uns getan hat. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz für unsere Sünde, unsere Schuld nicht nur bedeckt, sondern ein für alle Mal weggenommen. Und der Autor des Hebräerbriefs hatte viel dazu zu sagen in den Kapiteln 9 und 10, wie wir gesehen haben. Aber er sagt hier, die dem Zelt dienen, diesem alten Bund dienen, die haben keinen Anteil an dem Altar Jesu. Wenn du auf irgendeine selbstgerechte Handlung, auf irgendeine religiöse Handlung vertraust, auf irgendwas, was du tust, auf irgendwas vertraust, außer Jesus allein, dann hast du keine Vergebung, dann hast du keinen Nutzen an dem, was Jesus getan hat. Dann machst du das Erlösungswerk für dich unwirksam. Kapitel 10 hat der Autor gesagt, wenn ihr zurückgeht zu den alttestamentlichen Tieropfern, dann gibt es keine Vergebung mehr für eure Sünden. Das heißt, dann bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, nur ein furchtbares Erwarten des Gerechts. Also nur Vertrauen auf Jesus und sein Werk am Kreuz für dich allein rettet dich von deiner Schuld, die dich von Gott trennt und sonst gar nichts. Aber wir haben einen Altar, von denen, die nicht essen können, die in dem Alten verharren, die dem Zelt dienen. In Johannes 6, da sprach Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Sein Leben für unser Leben. Und dann heißt es weiter, die Juden stritten untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Und das werde ich verstanden. Jesus hat hier ganz sicher nicht von Kannibalismus gesprochen. Hier, esst mich auf. Sondern das Bild hier ist Essen und Trinken, ist ein Bild dafür, für zu ihm zu kommen und an ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, hat Jesus gesagt. Und versteht es so, wenn wir hier weiterlesen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wer mich aufnimmt, wer mein Erlösungswerk am Kreuz annimmt, den werde ich auferwecken am letzten Tag, der hat ewiges Leben. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Wer sich mir anvertraut, wer mich im Glauben aufnimmt, der wird ewig leben in Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Jesus, das, was er für uns getan hat, das ist unser Altar. Jesus, er ist der sozusagen, von dem wir essen können. Von seinem Werk dürfen wir geistlichen Nutzen haben. Im Vers 9 heißt es, von diesem Altar, Jesu, darf keiner essen, der weiter auf Tieropfer oder die alttestamentliche Religiosität oder irgendeine Religiosität vertraut. Und ich glaube, es ist hier vor allem gemeint, ein Bild von dem Schuldopfer des Alten Testaments, von dessen Fleisch niemand essen durfte. Ich werde da gleich nachher drüber sprechen. Es war nämlich ein Opfer, das Schuldopfer war ein Opfer, was außerhalb des Lagers verbrannt wurde. Da hat keiner davon gegessen. Offensichtlich ist hier besonders gemeint das Schuldopfer für die Sünden der Priester und das Volk am Versöhnungstag. Vers 11, denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester für die Sünder in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Also hey Leute, ihr konntet nicht von dem Opfer für eure Schuld essen. Ihr konntet nicht in dieser persönlichen Art und Weise daran Anteil haben. Und der Autor gebraucht dieses Bild als Überleitung zu diesem Gedanken des Hinausgehens. Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Jesu Blut, das, was uns heilig macht, das, was uns annehmbar macht. Das Blut steht für das Leben. Er hat sein perfektes Leben für uns gelebt und es für uns gegeben am Kreuz. Man spricht von Ablehnung hier. Jesus hat außerhalb des Tores, außerhalb der Stadt Jerusalem gelitten. Jesus ist abgelehnt worden von den jüdischen Leitern. Ist so ironisch eigentlich, ne? Er, der Messias, ihr Messias der Juden, wurde von den jüdischen Leitern, von der organisierten jüdischen Religiosität abgelehnt und ausgestoßen. Und es ist wirklich sichtbar geworden darin, dass er außerhalb Jerusalems, außerhalb des religiösen Zentrums der Juden gekreuzigt wurde. Und in Johannes 15 sagt uns, Jesus, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und Vers 13 deshalb, lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Lasst uns hinausgehen, außerhalb des Lagers. Lasst uns die jüdische Religion verlassen. Kontext hier. Für uns heute, was immer, welches Lager immer heute Jesus ablehnt und seine Gnade und sein Wort. Lasst uns hinausgehen und lasst uns die Schmach um Jesu Willen ertragen. Mögen wir Schmach und Verachtung und Spott und Ablehnung? Nee, ha? Ich nicht. Wir sind keine Maso-Christen. Also warum wollen wir Jesus nachfolgen, selbst wenn es Schmach und Ablehnung und Spott und Verachtung bedeutet? Und die Antwort, das deshalb hier, weshalb? Weil er Jesus für uns sein Kreuz aus Jerusalem hinausgetragen hat, um uns für uns zu leiden. Jesus war gewillt, sich verspotten zu lassen und lästern zu lassen von den hohen Priestern und den Religiösen und den Verbrechern sogar, die neben ihm gekreuzigt wurden. Er hat es ertragen, sich anspucken zu lassen und verprügeln zu lassen und misshandeln zu lassen und auspeitschen zu lassen und sich foltern zu lassen von gottlosen Menschen. Er war bereit, nackt am Kreuz zu hängen und zu sterben für dich, um dich zu erlösen. Und deshalb wäre es nicht nur recht und billig, wenn du jetzt für ihn lebst, selbst wenn es Schmach und Ablehnung bedeutet manchmal für dich. Hebräer 12, Vers 2, da hat Jesus gesagt, oder heißt von Jesus, und der vor ihm liegenden Freude willen, der Freude der Gemeinschaft mit den Erlösten in Gottes Herrlichkeit. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet. Kannst du wegen der vor dir liegenden Freude der Gemeinschaft mit ihm im Himmel Schande und Schmähung und Verfolgung um seinetwillen erdulden? Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir oder ersehnen wir, erstreben wir. Ist das die Sehnsucht deines Herzens? Lebst du für den Himmel? Sollten wir. Das ist unsere Bestimmung. Wir haben keine irdische Stadt. Wir haben keine irdischen Tempeln oder Wallfahrtsorte oder Heiligtümer brauchen wir nicht. Diese Dinge sind immer ein Zeichen für menschengemachte Religion. Jesus hat gesagt, wir beten Gott im Geist und in der Wahrheit an. Ich bin in Gottes Gegenwart, wo immer ich bin. Ich brauche kein Kirchengebäude, um mit ihm reden zu können und mit ihm Gemeinschaft haben zu können. Ich brauche kein Heiligtum oder sowas, um Gott näher zu sein. Aber wir haben auch keine bleibende Stadt. In diesem Sinn der Vergänglichkeit. Wir haben keine bleibende Stadt und kein bleibendes Haus und kein bleibendes Auto und kein bleibendes Ferienhaus und keine bleibenden Aktien und Sparbücher und iPods und Heimkinos und Geld und sonstigen Besitz und keine bleibende Karriere, keinen bleibenden Ruhm. All diese Dinge sind vergänglich. Wir können uns nichts mitnehmen. Ist die Realität, ist die Wahrheit. Aber wir haben in Jesus eine sichere Hoffnung auf den Himmel. Auf das himmlische Jerusalem, auf die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott und allen seinen Heiligen, einen perfekten Ort, in einem perfekten Zustand. Wir haben keine bleibende Stadt hier, aber die zukünftige suchen wir. Danach sehnt sich unser Herz. Dafür sind wir geschaffen. Deshalb werden wir Menschen nie wirklich zufrieden sein hier in dieser Welt. Irgendwer hat mal gesagt, wir sind alle Perfektionisten im Herzen. Und hier ist es nicht perfekt. Aber der Himmel ist unser Zuhause. Und hier in dieser Welt sind wir nur Durchreisende, sagt uns der Apostel Paulus. Also wo wollen wir investieren? Wo und wie wollen wir unsere Gaben, unseren Besitz, unser Geld, unsere Zeit einsetzen? Jesus hat gesagt in Matthäus 6, sammelt nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Und wie sammeln wir Schätze im Himmel? Das tust du mit allem, was du für andere Menschen im Namen Jesu tust. Wenn du ins Reich Gottes investierst, in Dienst an Menschen investierst, statt selbstsüchtig in dich selbst. Also leb nicht für diese Welt. Leb nicht für das Ansehen in dieser Welt. Leb für Jesus mit einer ewigen Perspektive, mit einer himmlischen Perspektive. Es ist so wichtig, uns das immer wieder vor Augen zu halten. Weil wir so leicht eingenommen werden von dem Hier und Jetzt. Und deswegen, Gottes Wort erinnert uns immer und immer und immer wieder daran, einen Schritt zurück zu machen, das große Bild zu sehen. Das wahre Zuhause zu sehen. Nicht festzustecken, nur im Hier und Jetzt. Leb für Jesus mit einer himmlischen Perspektive. Und in den nächsten Versen werden wir jetzt sehen, wie das aussieht. Was sind unsere Opfer? Kapitel 10 hat der Autor gesagt, dass Gott kein Wohlgefallen hat an Tieropfern. Gott ist nicht interessiert an dieser Form von Religiosität, dass wir ihm Tiere schlachten oder irgendwelche Essensgaben in den Tempel bringen oder im Weihrauch Stäbchen räuchern oder Kerzen anzünden und abbrennen. Hey, das ist schön, wenn wir das als Atmosphäre haben wollen. Kerzen, aber das ist jetzt nichts, was dich irgendwo besonders gefällig macht vor Gott oder wo Gott sagt, oh, so schön, dass du jetzt dann abbrennst für mich. Aber in den nächsten Versen werden wir sehen, Opfer, die Gott gefallen. Zusammenfassend könnte man sagen, ist mir eingefallen Römer 12, Vers 1, wo es heißt, dass wir unseren Leib, unsere Leiber, das heißt uns selbst darstellen, als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Und das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Das ist, was Gott will. Gott möchte, dass du für ihn lebst. Das ist eine Herzensangelegenheit. Gott möchte dein Herz haben. Jesus hat es aus dem Alten Testament auch zusammengefasst, so dass er gesagt hat, das ist, was Gott von dir will, dass du Gott liebst mit allem, was du bist und dass du deine Mitmenschen so liebst wie dich selbst. Darum geht's. Und hier werden wir ein paar Beispiele sehen, wie das aussieht. Das erste Opfer als Christen ist ein Lobpreisopfer oder in manchen Übersetzungen steht Dankesopfer oder Dankopfer. Vers 15. Durch ihn, durch Jesus nun, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich sehe drei Aspekte dieser Frucht der Lippen, von diesem Lobpreisopfer. Das erste ist Lobpreis im eigentlichen Sinn. Dass wir Gott loben, Gott preisen, dass wir seinen Namen, sprich wer ist, wir ist, bekennen und dass wir es wertschätzen. Dass wir Dankopfer darbringen. Gott, danke, dass du so treu bist. Und danke für deine Gnade. Danke, dass du so liebevoll bist und so geduldig bist mit mir. Danke, Jesus, dass du mich erlöst hast. Danke für alles, was du für mich getan hast. Für alles, was du für mich tust. Für deine Segnungen. Danke für deine Gnade, diesen ganzen unverdienten Segen in meinem Leben. Danke für meine Frau. Danke für meine Kinder. Gott, danke für die Schöpfung. Wow, du hast es so wunderbar gemacht. Je mehr man von Gottes Schöpfung entdeckt, desto mehr ist man von den Socken. Habt ihr gewusst, wir sind gerade am Stillen, also nicht ich, sondern die Jennifer. Aber es ist genial. Die Menge der Muttermilch passt sich an den Bedarf der Kinder. Und unsere Hebamme hat uns unlängst erzählt, die Muttermilch verändert sich mit dem Alter des Kindes, dass das Kind immer genau das kriegt, was es braucht. Ist nicht genial? Wow, Gott! Wahnsinn, was du da gemacht hast. Beeindruckend. Das ist super, das ist cool. Die Schöpfung, jetzt wenn wir auf den Frühling zugehen. So wunderbar. Nicht nur ein Grün, sondern diese vielen verschiedenen Grüntöne, die wir sehen und die Farben. Wow. Gott, du hast es wunderbar gemacht. Das entspricht mir total. Ich finde es schön. Danke, Herr. Danke, dass du da bist. Und seht hier das Wort stets. Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Es ist ein Lebensstil. Lebensstil des Dankens und des Preisens und des Wertschätzens. Und ist das nicht das, was eine Liebesbeziehung ausmacht? Deswegen wollen unsere Frauen das immer wieder hören. Dass wir sie wertschätzen, dass wir sie lieben. Und ihr Männer, wenn wir das nicht tun, dann werden sie uns irgendwann fragen. Liebst du mich doch? Liebst du mich? Sie wollen das hören. Also der erste Aspekt, dass wir Gott lobpreisen in dieser Art und Weise. Danke, Opfer. Zweiter Aspekt ist Mitteilen in dem Sinn von Weitersagen. Als Christen haben wir einen Missionsbefehl. Es ist kein Missionsvorschlag. Tut das, wenn ihr wollt, wenn ihr euch danach fühlt. Nein, es ist ein Befehl. Gott liebt alle Menschen. Gott möchte, dass niemand verloren geht, sondern alle gerettet werden. Und es ist Gott ein Anliegen, dass alle Menschen es hören, was er in Jesus für sie getan hat. Und er will uns dazu gebrauchen. Das ist ein Vorrecht. Also auch das ist unser Opfer für Gott, dass wir es mitteilen anderen Menschen, was er für uns getan hat. Tust du das? Und wenn du sagst, oh, ich bin mir nicht sicher, wie ich das tun kann, komm zu mir, ich zeige dir gerne, wie es gehen könnte. Und ich nehme dich gerne mal mit auf die Straße, da können wir einüben, wie wir über Jesus reden können. Es freut Gott, wenn wir ihn bekennen. Und das ist das Dritte auch, einfach uns zu ihm zu bekennen. Auch wenn wir ausgelacht werden, auch wenn wir angefeindet werden. Ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Ich bin ein Christ. Das ist, was ich bin. Das ist meine Identität. Das ist das Wichtigste, das ist das Größte in meinem Leben. Das Leben ist für mich Christus, wie der Paulus gesagt hat. Er ist mein Leben. Wir haben diese wunderbare Verheißung, Matthäus 10, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, sagt Jesus, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Vater, hier der Manfred, der gehört zu mir. Für den bin ich gestorben. Der ist Teil der Familie. Vater, nimm ihn an. Nimm ihn auf. Ist nicht wunderbar, dass Jesus uns bekennen wird, wenn wir uns zu ihm bekennen? Also wir bekennen ihn mit unseren Lippen, wir stehen zu ihm. Ich glaube, wir bekennen ihn auch mit unseren Lippen, wenn wir in seinem Namen andere Menschen aufbauen. Anderen Menschen sagen, hey, Jesus liebt dich oder eine Bibelstelle weitergeben oder positiv, liebevoll reden, weil wir Jesus lieben. Auch das ist eine Frucht von unseren Lippen. Das was und wie wir kommunizieren, das kann eine Freude sein, für Gott, oder es kann ihm eher ein Anstoß sein, wo wir den Heiligen Geist betrüben. Und natürlich beten wir nicht Gott nur an mit unserem Mund, mit unserem Bekennen, mit unserem Bezeugen, sondern in unserem ganzen Leben. Weil das, was du tust, das spricht natürlich viel lauter als das, was du sagst. Also der ganze Mensch gehört dazu. Und das ist das zweite Opfer, was wir hier sehen. Im Vers 16, das Wohltun. Oder Gutes tun. Jesus hat gesagt, das, was ihr euren Mitmenschen getan habt, im Besonderen euren Geschwistern im Glauben, das habt ihr mir getan. Müssen wir nicht viel drüber reden, glaube ich. Ist klar. Dann als nächstes haben wir das Mitteilen. Vers 16, das Wohltun und Mitteilen. Aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Vergesst es nicht und wieder, wir haben darüber geredet, in Zeiten, wo wir selber leiden, wo es uns selber schlecht geht, tendieren wir dazu, von uns selbst eingenommen zu werden, uns um uns selbst zu drehen und diese anderen Dinge zu vergessen. Gott zu loben, Gott zu danken, mitzuteilen, zu geben, auf andere zu sehen. Also hier haben wir mitteilen, geben. Das ist ein Teil unserer Anbetung. Ich möchte, dass ihr das bewusst so seht und bewusst so praktiziert. Wenn ihr was hinten in die Spendenbox reinwerft oder wenn ihr eure Überweisung an die Gemeinde in den Terminal eintippt, das ist Teil von eurer Anbetung. Oder wenn ihr einen Missionar unterstützt. Oder wenn ihr jemanden gebt, um ihn freizusetzen für den Dienst, zu dem Gott ihn berufen hat. Oder einen Armen, einen Bedürftigen unterstützt. Auch das ist Anbetung für Gott. Mitteilen, geben, freigebig sein. Das sollte uns Christen auszeichnen. Und denkt nicht nur an Geld, wenn wir über Geben reden. Ich mag, wie Roland Werner diesen Vers hier übersetzt hat. Er hat es folgendermaßen übersetzt. Hört nicht auf, Gutes zu tun und andere großzügig in euer Leben einzubeziehen. Es ist nicht nur unser Besitz, den wir teilen wollen, sondern wir teilen unser ganzes Leben. Es kann heißen, dass du jemanden nach Hause einlädst, jemanden, der einsam ist. Hey, komm zu uns, lass uns gemeinsam essen. Vielleicht jemanden einlädst, mit auf Urlaub zu fahren sogar. Zeit. Zeit teilen. Sich Zeit zu nehmen, um Kranken zu besuchen, um Einsamen zu besuchen, jemanden ein offenes Ohr zu leihen. Unsere Gaben zu teilen, dass wir unsere Gaben nicht nur einsetzen für uns selbst, um Geld zu verdienen, sondern um andere zu segnen. Wenn du handwerklich begabt bist, vielleicht jemandem beim Renovieren zu helfen. Wenn du mit Finanzen begabt bist, vielleicht einen Bruder zu beraten mal in diesen Dingen. Kostenlos. Nicht als Job, sondern als Dienst. Wenn du künstlerisch begabt bist, vielleicht die Gemeinde zu dekorieren. Als Arzt einen Einsatz in ein dritte Weltland zu machen. Wenn du kochen kannst, für die arme Familie mit den neugeborenen Zwillingen zu kochen. Hey, das war so ein Segen, Leute. Ich möchte einfach Danke sagen auch, dass ihr uns so verwöhnt habt, diese letzte Woche. Das war wirklich schön. Einfach nicht kochen zu müssen. Sondern jeden Tag hat er auch Essen vorbeigebracht. Das war toll, Dankeschön. Wunderbar. Also, Heiliger Geist wird es euch persönlich machen. Mitteilen, das Leben teilen. Das können so viele verschiedene Dinge sein. Ich möchte euch ermutigen, manchmal ist es gut, mal innezuhalten. Mal euer Leben zu analysieren. Eure Investitionen zu analysieren. Mit einer geistigen, mit einer ewigen Perspektive. Wie investierst du deine Zeit? Wie investierst du dein Geld? Wie investierst du deine Gaben? Das mag zu interessanten Überlegungen führen. Brauche ich wirklich einen neuen iPod? Oder könnte ich stattdessen einen Missionar 2 oder 3 Monate lang unterstützen in Indien, dass er das Evangelium weiter sagt? Für mich vielleicht eher brauche ich wirklich noch ein Buch, was ich wahrscheinlich eh auch nicht lesen werde, weil ich nicht dazu komme. Oder noch eine CD, die ich mal einmal anhöre und dann da rumsteht. Oder schicke ich das Geld vielleicht besser nach Japan an eine Gemeinde, damit die den Menschen vor Ort helfen und vor Ort dienen kann. Sollte ich, statt mir täglich diese Seifenoper im Fernsehen reinzuziehen, vielleicht lieber die alte Frau im Seniorenheim besuchen? Oder mit einem Teenie aus der Gemeinde was gemeinsam unternehmen und in den investieren? Soll ich im Urlaub mal einen Missionseinsatz machen? Vielleicht bei Praiseland mithelfen? Oder mir vielleicht mal Urlaub nehmen für eine Mitarbeiterkonferenz? Mal in geistliche Zurüstung investieren? Verschiebt unsere Sicht, oder? Wenn wir den Schritt zurück machen und die ewige Perspektive betrachten. Und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist euch das persönlich macht. Aber es ist gut, mal zu betrachten und zu analysieren und zu bewerten. Zu planen auch. Wo kann ich Ressourcen freischaufeln? Wo kann ich Zeit freischaufeln für das, was wirklich zählt. Meistens bleibt keine Zeit einfach nur so über, oder? Meistens bleibt auch nicht Geld oder solche Dinge einfach über. Wir müssen konkret planen, uns konkret führen lassen vom Heiligen Geist. Kann ich irgendwo was freisetzen, um es für was Ewiges einzusetzen, mit einer himmlischen Perspektive, mit einer geistlichen Perspektive, um einen Unterschied zu machen für Menschen in dieser Welt, einen Unterschied zu machen für das Reich Gottes. Wir müssen planen, uns führen lassen vom Heiligen Geist in diesen Dingen. Das vierte Opfer, was wir sehen, ist Gehorsam und Unterordnung. Hier geht es um Unterordnung den geistlichen Leitern gegenüber, aber ihr könnt es genauso gern auf die Familienordnung oder auf euren Arbeitsplatz ausdehnen als Anwendung. Vers 17, gehorcht und fügt euch euren Führern. Lasst euch leiten. Ich denke, so können wir es übersetzen. Was hier nicht gemeint ist, ist das, was manche Christen auch praktiziert haben, das wurde irgendwann mal Shepherding genannt, so diese Vorstellung, dass die Gemeindeleiter die Autorität haben über das ganze Leben von ihren Schäfchen und wenn die jemanden heiraten wollen, müssen sie erst das Okay bekommen vom Leiter und wenn sie sich ein Auto kaufen wollen, dann müssen sie das erst abklären und so der Leiter kontrolliert das ganze Leben. Das ist hier nicht gemeint, bitte. Nicht Autoritarismus, das ist geistlicher Missbrauch. Jesus hat gesagt, wer der Erste von euch sein will, der soll der Diener aller sein. Leiten bedeutet dienen im Reich Gottes. Das ist, wie der Hase läuft. Petrus, im 1. Petrus 5, schreibt, die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, um euch irgendwie zu bereichern. Und auch die sehen wir oft im Leib Christi, besonders im Fernsehen. Leute, die sagen, schick mir dein Geld und dann wird Gott dich segnen. Namen Jesu, dann darfst du beanspruchen, was immer du willst. Gott will dich reich machen. Meistens werden die Leute reich und die anderen arm bei dem Geschäft. Aber nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Also es geht nicht nur um irgend so eine falsche verstandene Autorität, so ein autoritäres Ding, wo Leider anfangen zu herrschen in dieser negativen Art und Weise. Es geht um Dienen, um Anleiten, um Vorbild sein. Auf der anderen Seite steht aber hier, gehorcht und fügt euch euren Führern. Und wieder gerade, wenn wir verfolgt werden, wenn wir persönlich leiden, wenn die Dinge für uns nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben, dann ist es leicht, so eine rebellische Einstellung zu bekommen, verbittert zu sein, gegen die Leiter auch. Wir können uns das vorstellen, damals in der Gemeinde, hey, hier unsere Leiter, die haben diese Entscheidung getroffen und ich muss das jetzt ausbaden. Die haben gesagt, hey, hier, wir gehen evangelisieren und jetzt hier, ich sitze im Gefängnis. Mir geht schlecht und die tun nicht genug für mich. Und wenn sie dann noch meine stinkende Einstellung zurechtweisen, dann reicht es mir sowieso gleich. Und wir leben sowieso in der Zeit und in einer Gesellschaft, in der Menschen immer weniger und weniger gewillt sind, sich leiden zu lassen und sich anleiden zu lassen. Emanzipation wird großgeschrieben, Emanzipation von fast jeder Autorität. Wir leben in so einer sehr stolzen und selbstgenügsamen und eigenwilligen Gesellschaft und wo jeder es besser weiß als jeder andere und dieses Denken beeinflusst leider auch uns Christen. Aber lasst uns daran denken, dass Gott uns nicht zur Autonomie berufen hat, nicht zur Unabhängigkeit, sondern zur echter Gemeinschaft und zur echter Abhängigkeit voneinander. Und wir brauchen Menschen, die in unser Leben sprechen. Wir brauchen Reibungskontakte. Wir brauchen Herausforderungen. Wir brauchen Anleitung. Das ist der Rahmen, in dem wir wachsen können. Also gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden. Sie wachen über unsere Seelen. Das Anliegen von geistlichen Leitern sollte sein, dass ihr geistlich gut drauf seid, dass es euch geistig gut geht, und Werkzeuge dazu sind das Wort Gottes lehren, unterweisen, ermutigen, aber manchmal auch ermahnen und zurechtweisen. Und das ist ein ganz guter Test, wie es dir geht in diesem Bereich. Das ist, wenn dein Leiter, sei es in der Gemeinde oder dein Ehemann oder der Papa oder dein Chef, eine Entscheidung trifft, die dir nicht gefällt. Oder wenn er dich zurechtweist. Dann findest du heraus, wo du stehst an dem Punkt. Ich meine, solange du immer übereinstimmst, ist es leicht, sich leiten zu lassen. Leicht, sich unterzuordnen. Aber was, wenn nicht? Dann findest du heraus, ob du demütig bist, ob du Leidenschaft, ob du Korrektur annehmen kannst oder ob du ein stolzes, rebellisches Herz hast. Der Test auch für die Leiter, na, wie gesagt, wir wollen uns nicht bedingungslos irgendwo einem Menschen unterordnen und das tun, was er sagt. Aber der Test ist nicht, ob das, was die Leiter beschlossen haben, mit meinem Willen übereinstimmen, sondern der Test dafür ist, stimmt es mit Gottes Wort überein? Ehrt es Gott? Haben die Leiter die Entscheidung im Glauben getroffen, im Gebet? Meinen sie es gut? Und wenn das so ist, dann darfst du auch darauf vertrauen, dass es auch gut ist für dich. Selbst wenn du mal nicht damit übereinstimmst. Sie wachen über eure Seelen, steht hier. Als solche, die Rechenschaft geben werden. Das ist eine hohe Verantwortung. Als geistlichen Leiter hält Gott dich auch dafür mitverantwortlich, wie es deinen Schäfchen geht. Deiner Frau, deinen Kindern, deiner Jugendgruppe, deiner Gemeinde, wie die geistig unterwegs sind. Das fordert mich persönlich heraus. Und es heißt ja auch weiter, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch nicht nützlich. Geistlicher Dienst ist eine Freude. Menschen geistig zu dienen. Es ist eine Freude, wenn du miterleben kannst, wie Gott Menschen berührt und heilt und verändert. Es ist eine wunderbare Erfahrung. Aber leider manchmal ist es auch voller Enttäuschungen. Wenn Menschen, in die du viel investiert hast, plötzlich abtauchen in die Welt und manchmal vielleicht sogar schlecht über dich reden und dich verleumden. Oder wenn Menschen, die du in Liebe korrigierst, sich verschließen und dann entscheiden, oh, ich komme nicht mehr, weil du irgendwas in mein Leben gesprochen hast, was mir nicht gefällt. Irgendjemand hat mal gesagt, ein Pastor braucht ein weiches Herz und eine harte Haut. Das stimmt wahrscheinlich. Aber es ist eine tolle Berufung. Geistliche Leiterschaft. Das ist eine schöne Sache. Am schönsten ist es, wenn wir als geistliche Gemeinschaft alle mit der Einstellung zusammenkommen und wirken, dass wir alle geistig wachsen wollen. Mit dem Ziel, Gott wohl zu gefallen. Und wir sollten offen sein, dass andere in unser Leben sprechen. Ich will offen sein dafür, dass ihr in mein Leben sprecht. Wir alle brauchen das. Und im 1. Timotheus 3 schreibt der Paulus dem Timotheus, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Also Männer, wenn das was ist, was Gott euch aufs Herz legt, Leidenschaft zu übernehmen, und das ist, was Gott in eurem Herzen bewegt, und ihr da auch bereit seid, Kosten in Kauf zu nehmen, Zeit zu investieren, in Menschen zu investieren, dann versteckt es nicht irgendwie. Das ist eine gute Sache. Wir sind offen dafür. Sprich mich an, wenn Gott da was bewegt in deinem Herzen. Dann können wir das prüfen und darüber beten als Gemeindeleitung. Das biblische Modell ist ein Team von Ältesten. Und ich glaube, es würde unserer Gemeinde gut tun, wenn auch ein paar dazustoßen würden. Männer, die sagen, ich will mitleiden, ich will Mitverantwortung übernehmen. Hier führt das geistliche Wohl Wachen über die Seelen der Menschen in unserer Gemeinde. Wenn das was ist, was Gott in dir bewegt, dann lass es zu. Versteck es nicht irgendwie so demütig oder verkriech dich. Es ist eine schöne Sache. Eine wunderbare Berufung. Aber es fängt mit einer Berufung an. Deswegen sage ich das. Es ist eine Berufung. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Leute einsetzen wild oder irgendwelche Leute gewählt werden, sondern es fängt mit einer persönlichen Berufung an. Dass jemand dieses Verlangen und diesen Drang auf dem Herzen spürt. Diese Berufung von Gott, dass er ihn in dieser Art und Weise gebrauchen will. Fünfte Opfer ist Gebet. Fürbitte für andere, auch das gefällt Gott. Und ich weiß nicht hundertprozentig, wie es genau funktioniert und dieses Zusammenwirken zwischen Gottes Souveränität und dass wir beten und Gott unsere Gebete erhört. Aber Gott will mit uns zusammenwirken, um seinen Willen zu vollbringen in dieser Welt und um Menschen zu dienen und Menschen zu segnen. Und so sehen wir Gebet. Im Vers 18 schreibt der Autor hier, betet für uns. Und diese Bitte um Gebet zeigt uns schon das Herz dieses Autors hier. Betet für uns. Er und diese Leiter der hebräischen Christen, das waren nicht so abgehobene, stolze, selbstgenügsame, überdrüber Typen, sondern die waren demütig, die waren abhängig. Und er sagt, Leute, betet für uns. Nee, Leute, betet für uns. Leiter und ihre Familien brauchen besonders Gebet, sind besonders angefochten. Denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. Und hey Mann, mit einem guten Gewissen vor Gott und den Menschen zu leben, das ist eine wunderbare Sache. Ich bitte euch aber umso mehr, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergegeben werde. Also offensichtlich war der Schreiber dieses Briefes ungerechtfertigt im Gefängnis. Er war ein Mitbetroffener dieser Verfolgung, dieser Christenverfolgung. Und so ist es, die Leiter der verfolgten Gemeinde sind oft die Ersten, die es erwischt. Gefängnisse in China und islamischen Ländern, Nordkorea sind voll von christlichen Leitern, von Leitern der Untergrundgemeinde, von Hauskirchen. Jetzt zum Abschluss haben wir den Abschlusssegen und die Grüße. Lass uns auch das noch schnell hier fertig durchlesen. Der Gott des Friedens aber. Willst du Frieden? Da, Gott ist die erste Adresse. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unserem Pastor, Jesus, er ist der Hirte und der Aufseher unserer Seelen, aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes. Das ist wunderbar, dieser Bund, den Jesus uns mit Gott gebracht hat, der gilt ewig. Unseres Herrn Jesus, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, in alle Ewigkeit. Amen. Auch hier wieder dieses Zusammenwirken. Wir können nichts aus eigener Kraft tun. Wir können nicht aus eigener Kraft leben und Menschen dienen. Jesus wirkt in uns und er inspiriert uns und er motiviert uns und er legt uns Dinge auf unser Herz und er rüstet uns zu. Aber dann leben wir das aus, was er in uns bewirkt hat. Also das christliche Leben ist immer so ein Zusammenwirken. zwischen dem, was Gott in uns tut, aber er will uns gebrauchen und er will nicht unabhängig von uns, sondern durch uns und mit uns wirken. Vers 22. Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung. Nehmt es an, lasst euch mal ermahnen. Macht nicht zu. Denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Ist auch was, was meinem Herzen sehr dient. Ich hoffe, ihr ertragt meine Predigt. Im Vergleich zu 13 Kapiteln ist sie eigentlich wirklich kurz, ne? Vers 23, wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Deswegen glauben viele, dass es der Paulus war, der diesen Brief geschrieben hat, oder Lukas, einer, der in diesem Umkreis der Leute, die mit Paulus zusammen gedient haben, es geschrieben hat, weil Timotheus war einer, der mit ihm unterwegs war. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen, es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Endet mit Gnade. Brauchen wir alle Gnade, Gottes unverdiente Gunst. Schöner Brief, herausfordernder Brief auch, dieser Hebräerbrief. Heute zum Abschluss müssen wir uns die Frage gefallen lassen, wie sehr stehst du zu Jesus? Schämst du dich für Jesus? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, ich kann für mich schon mit dem Paulus sagen, wie er gesagt hat im Römer 1, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der glaubt. Ich schäme mich nicht für Jesus und das, was er für mich getan hat. Das ist das Größte, das Wunderbarste, was es überhaupt gibt. Kein Grund, sich dafür zu schämen. Schämen müssen wir uns für irgendeinen Dreck, den wir im Verborgenen tun. Manchmal, da können wir uns schämen dafür, aber nicht für Jesus und das, was er für uns getan hat. Kein Grund, sich zu schämen. Aber manchmal habe ich Menschenfurcht. Und manchmal tue ich meinen Mund nicht so auf, wie ich sollte, und bekenne nicht so, wie ich sollte, ganz einfach, weil ich angenommen sein will von anderen Menschen. Und weil ich nicht diese Außenseiterrolle einnehmen will. Und weil ich nicht vielleicht belächelt werden will. Menschenfurcht. Hebräerbrief ermutigt uns, zu Jesus zu stehen. Jesus ist der Größte, Jesus ist das Beste, was uns je passiert ist. Lass uns ihm vertrauen und lass uns mit ihm und für ihn leben. Lass uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Heraus aus der Welt, aber auch heraus aus unserem kuscheligen kleinen Gemeindenest. Lass uns rausgehen und Licht sein und Zeugen sein für ihn und ihn bekennen. Amen. Nächste Woche fangen wir den Jakobusbrief an. Das sind im Vergleich zum Hebräerbrief 5 kurze Kapitel. Könnt ihr locker mal im Voraus schon mal durchlesen, diese Woche. Wenn ihr dann einen Überblick habt, erstmal, dann profitiert ihr davon, wenn wir dann Vers für Vers durch diesen Brief durchgehen. Der Herr segne euch und der Herr stärke euch und er gebe euch die Kraft, hinauszugehen und seine Zeugen zu sein. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du so praktisch und konkret und manchmal auch so wirklich sehr eindringlich in unser Leben sprichst, wie du es durch den Hebräerbrief für uns getan hast. Und ich möchte einfach beten, dass du es jedem Einzelnen von uns wirklich persönlich und konkret machst. Das, was du uns heute und die letzten Wochen gesagt hast. Leite du uns durch deinen Geist, Herr, und stärke uns und rüste zu, deinen Willen zu tun. Gib uns ein williges Herz. Lass uns begeistert sein von dir. Lass uns zu dir stehen, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.